Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. IFO-Index lässt Hoffnung auf Konjunkturbelebung keimen. Eurozone. Kein Zinsschritt erwartet. USA. Inflation gestiegen, aber nicht so hoch wie prognostiziert. Japan. Neue Regierung und ebenfalls eine Zentralbanksitzung. Hallo lieber Uli, herzlich willkommen zu unserem Podcast und lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Wir haben gerade einen recht überraschend kräftig gestiegenen IFO-Geschäftsklima-Index verzeichnet. Also es gibt eine gewisse Hoffnung auf Konjunkturbelebung. Wenn man aber allerdings aufs Herbstgutachten schaut, dann wird da immer noch von wackeligen Beinen gesprochen und von einem sehr geringen Wachstum ausgegangen. Wie blickst du aktuell auf die deutsche Wirtschaft?
Ja, wenn ich den IFO-Index mal heranziehen darf, exemplarisch einfach, dann sieht man, dass die Stimmung vor allen Dingen in den Dienstleistungen besser wird. Im verarbeitenden Gewerbe ist es nach wie vor mau, ein bisschen besser, aber immer noch auf niedrigem Niveau. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass die aktuelle Lage nach wie vor schwierig eingeschätzt wird und sozusagen die Aussichten positiv sind. Ich glaube, hier ist viel verbunden dann mit den Sondervermögen und mit den staatlichen Ausgaben, die ja jetzt starten sollen in Infrastruktur, in Verteidigung und vieles mehr. Und eben auch mit dem Herbst der Reformen, sodass hier Entlastung bei den Unternehmen erwartet wird. Also nochmal, es ist eine zähe Erholung, die wir im Moment sehen. Nach 3 Jahren Rezession finde ich auch gut 1%. Das sind ja die Prognosen vom Herbstgutachten. Der Internationale Währungsfonds liegt sogar noch etwas niedriger. Finde ich jetzt nicht so riesig gut. Aber die Unternehmen hoffen eben, dass die Fiskalpakete und auch die Reformen dann dazu führen, dass wir etwas mehr wirtschaftliche Dynamik Richtung 2026, 2027 erwarten dürfen. Davon würde ich ehrlich gesagt auch ausgehen, dass das gelingen kann.
Und Potenzialwachstum ist aber nach wie vor gering. Wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass das eigentlich das ist, was wir gerne nach oben bringen würden. Aber Erwartungen weiterhin niedrig, oder?
Ja, das Potenzialwachstum ist natürlich nicht so ganz einfach zu erheben. Es gibt Schätzungen vom Sachverständigenrat und vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die von etwa 0,4 Prozentpunkten ausgehen pro Jahr. Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute sagt jetzt, dass dieses Potenzialwachstum sogar bis 2030 auf 0,2 fallen könnte. Das hängt aber, oder anders formuliert, das steht und fällt sozusagen mit der Frage, ob Reformen durchgeführt werden, ob wir also auf der Beschäftigungsseite es schaffen, die Demografie zumindest ein Stück weit aufzufangen. Wir werden ja ungefähr 7 Millionen Menschen in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsmarkt verlieren, ob wir es schaffen, auf der Kapitalseite für mehr Investitionen zu sorgen. Da bedarf es sicherlich geringerer Bürokratie, schneller Genehmigungsverfahren, aber eben auch bei den Stromkosten, bei Steuern und Abgaben, Entlastungen und so weiter und so fort. Und wir müssen die Produktivität nach vorne kriegen, also all das, was unter dem Stichwort Digitalisierung und vor allen Dingen unternehmensnahe Digitalisierung läuft.
Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur Eurozone, weil da viel davon natürlich auch für die Eurozone gilt. Also überschaubares Wirtschaftswachstum, Standortfaktoren sollen sich verbessern. Du hast es gerade im Prinzip alles schon erwähnt, insbesondere eben auch Bürokratieabbau. Und wenn wir Richtung Eurozone schauen und einfach mal die EZB-Leitzinsen sind ja das, was zumindest viele unserer Hörenden interessiert. Die sind jetzt seit Juni unverändert und auch in der Erwartung eher konstant erwartet. Also zumindest seitens der Deutsche Bank Research ist der nächste Zinsschritt erst Ende nächsten Jahres, also Ende 2026 zu erwarten, wenn es denn stimmt. Also klingt nach einer hohen Konstanz, was die Zinsen anbelangt. Vielleicht auch einer langweiligen EZB-Zinssitzung, das weiß ich nicht. Die EZB-Sitzung diese Woche ist am 30.10. Wird die so langweilig wie vielleicht erwartet? Werden die Monate wirtschaftlich ruhig? Was glaubst du, ist das so? Und B, interessiert mich, auf was sollten wir achten, was aktuell nicht die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit hat? Also was würde passieren, dass es vielleicht doch noch weitere Zinsschritte nach unten gibt? Oder was müsste passieren, dass es früher als Ende nächsten Jahres Zinserhöhungen gibt?
Also die EZB wird voraussichtlich tatsächlich on hold bleiben, nichts tun. Ich glaube, dass sie sich eher durch die letzten Daten bestätigt fühlt. Das Wirtschaftswachstum ist schwach, sollte sich aber dann Richtung 26 erholen. Die Schuldenstände sind natürlich relativ hoch. Wir sehen das ja gerade in der Diskussion um Frankreich beispielsweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Inflation auch zuletzt wieder einen Ticken höher gewesen als im September als im August. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass die Europäische Zentralbank da bleiben wird, wo sie ist. Ich schätze mal, dass die Wahrscheinlichkeit, noch einen Schritt nach unten zu gehen, sogar größer ist, als jetzt unmittelbar die Zinsen anzuheben, weil eben die Wirtschaft auch relativ schwach ist und weil natürlich auch diese ganzen Handels-, Zoll-, Lieferketten-, Diskussionen bzw. Maßnahmen, die da erhoben worden sind, erst noch wirken werden in den nächsten Monaten und Quartalen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die EZB längere Zeit on hold bleibt und wenn sie etwas tut, dann möglicherweise nochmal einen Schritt nach unten, wenn tatsächlich die Handelsdiskussionen mit den Vereinigten Staaten, aber vor allen Dingen jetzt auch mit China, Stichwort seltene Erden, schwieriger laufen, als das heute erwartet wird. Also das wäre ein Thema, wo ich sicherlich darauf achten würde. Unsere beiden mit Abstand größten Handelspartner belasten die europäische, die deutsche Wirtschaft auf der einen Seite mit Zöllen, auf der anderen Seite mit eben Nichtlieferung von kritischen Produkten. Wir haben das über Chips jetzt gelesen, was eine Automobilfirma in Europa getroffen hat. Da wird man drauf achten müssen und das wird sicherlich auch die Europäische Zentralbank im Auge haben.
Okay. Und was müsste passieren, dass tatsächlich eine Zinserhöhung vielleicht schon im ersten Halbjahr 26 stattfindet? Also wie gesagt, erwartet wird es nicht, aber was könnte passieren, dass das kommt?
Also halte ich für sehr unwahrscheinlich, würde ich auch ungerne drüber spekulieren. Aber natürlich ist es immer, die EZB hat das Mandat, auf die Geldwertstabilität zu achten, sollte die Inflation hier nicht erwarteterweise deutlicher nach oben gehen, müsste sie möglicherweise nochmal auf die geldpolitische Bremse treten. Aber nochmal, das ist in dem derzeitigen Umfeld im Grunde genommen nicht zu erwarten.
Und man würde ja auch nicht nur einen Wert abwarten, sondern mehrere.
Auch das ist sicherlich richtig, ja.
Dann lass uns in Richtung USA blicken. Dort haben wir nach wie vor einen Shutdown, der dazu führt, dass wir zuletzt primär eigentlich nur private Datenerhebungen verfügbar hatten und so behördliche Publikationen eher Mangelware waren. Also Freitag gab es dann aber doch eben Inflationszahlen. Ich glaube, sie kamen 14 Tage verspätet, aber sie wurden eben noch publiziert und deshalb auch mit großer Spannung erwartet. Der Markt war da von einem Anstieg von 2,9 auf 3,1 ausgegangen mit konstanter Kerninflation und würde damit die leicht steigenden Werte der letzten Monate fortführen. Wie ist denn die Zahl nun tatsächlich rausgekommen und was bedeutet das für die FED-Sitzung auch diese Woche? Ändert sich dadurch die Markteinschätzung an eine erwartete Zinssenkung?
Nein, das glaube ich nicht. Die Zahlen waren doch sehr moderat. Auf der Headline Inflation waren sie 0,1 Prozentpunkt höher, aber niedriger als erwartet. Und auf der Core-Seite, also ohne Lebensmittel und Energie, sind sie sogar leicht zurückgefallen. Und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, so ein Goldilocks-Szenario, wo die FED sagt, jetzt ist die Inflation nicht weiter steigend. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der sich abschwächt und deswegen gehe ich davon aus, dass die FED auch die Zinsen senken wird in dieser Woche. Möglicherweise gibt es noch einen weiteren Schritt dann in diesem Jahr, aber das hängt natürlich stark von den weiteren Daten ab. Ich glaube, ganz gespannt kann man darauf achten, wie die FED eben mit diesen Daten umgeht, die sie nur begrenzt zur Verfügung hat, wegen des Shutdowns, also ob sie eigene Erhebungen macht zum Arbeitsmarkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sie mit dem Quantitative Tightening, also mit der Rückführung der Notenbankbilanz, umgehen will. Hier gab es zuletzt tatsächlich einige Indikatoren aus den Vereinigten Staaten, dass die Liquidität eng werden könnte. Und insofern wird damit gerechnet, dass Jerome Powell sich zu QT äußert, also man die Rückführung der Bilanz möglicherweise stoppt oder zumindest in absehbarer Zeit. Es gibt sogar den ein oder anderen Analyst, Volkswirt, der darüber spekuliert, ob denn nicht sogar ein neues Kaufprogramm für kurzfristige Staatsanleihen aufgelegt werden könnte ab dem Frühjahr des kommenden Jahres. Soweit sind wir sicherlich noch nicht, aber das werden so eher die Überraschungen der amerikanischen Notenbank sein, dass sie die Zinsen senkt, ist ja im Markt eingepreist und wird da auch nicht weiter zu Reaktionen führen.
Ja, ein kleiner Hinweis vielleicht an der Stelle. Diese Woche haben wir eine etwas veränderte Zeitdifferenz zu den USA. Die stellen die Zeit nämlich erst am Wochenende um. Und deshalb ist es diese Woche, ist die FED-Sitzung oder mit dem die Info um 19 Uhr statt um 20 Uhr. Kleiner Service-Hinweis. Und ich würde noch gerne kurz bei den USA bleiben, beziehungsweise beim US-Dollar. Der Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen vergleichsweise ruhig verhalten. Also der hat sich auch wenig aus der Ruhe bringen lassen durch irgendwelche Meldungen, wie beispielsweise die US-Sanktionen gegen russisches Öl. Daraufhin ist der Ölpreis gestiegen, wäre eigentlich, würde man in der Vergangenheit, hätte man erwarten dürfen, dass dadurch auch der Dollar steigt, weil die USA ja ein energieexportierendes Land sind, aber das war nicht der Fall. Umgekehrt hat es ein paar Meldungen gegeben, die vielleicht dem Euro in der Vergangenheit geholfen hätten. Und der Euro hat aber dadurch nicht gewonnen. Beispielsweise, dass sich Trump mit Xi trifft am Donnerstag, als das letzte Woche rauskam, hätte man das durchaus als Euro positiv oder beziehungsweise als weltwirtschaftlich positiv. Und das hätte dann womöglich dem Euro mehr geholfen werden dürfen. Aber es ist nichts davon passiert. Wieso lässt sich die Währung aktuell kaum von diesen Meldungen beeinflussen? Was glaubst du?
Ja, auf der Ölseite ist der niedrige Ölpreis, der ja geherrscht hat, bis die Amerikaner weitere Sanktionen gegenüber Russland erhoben haben. Da hat es ja dann durchaus einen Satz nach oben gegeben im Ölmarkt. Aber davor hat die OPEC Plus mehrfach gesagt, vor allem die OPEC, dass sie weiter fördern will, dass die Quoten raufgehen. Damit ist der Ölpreis sehr schwach geworden. Und dann lohnt sich in den USA das Fracking nicht mehr so sehr. Also die amerikanischen Produzenten kriegen bei den niedrigen Ölpreisen durchaus ein Thema und das muss man sicherlich dabei beachten. Auf der anderen Seite, ja, sind so zwei Tendenzen. Zum einen haben wir den Dollar ja extrem schwach gehabt im ersten Halbjahr. Das scheint damit zusammengehangen zu haben, dass viele Investoren Absicherungen aufgebaut haben, dass über diese ganzen Diskussionen, Mar-a-Lago Akkord oder auch Pennsylvania Plan, ein gewisses Fragezeichen an den US-Dollar und an die Vereinigten Staaten gemacht worden sind. Einige Notenbanken ihre Reserven diversifiziert haben. Das ist sozusagen die Geschichte, die den Dollar dann eher weiter schwächen sollte. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ja gut, jetzt sind die Zölle erhoben, die Amerikaner konzentrieren sich jetzt auf Deregulierungen, es werden jetzt Steuersenkungen wirken. Wir haben riesige angekündigte Investitionen, vor allen Dingen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das wird wahrscheinlich die Produktivität in den Vereinigten Staaten weiter stützen, die ohnehin deutlich höher ist als beispielsweise im Euroraum. Und das wiederum würde dann zu einem stärkeren Dollar führen können. Und ich glaube, in diesen beiden in diesen Diskussionen schwächerer, teurerer Dollar, schwankt der Markt im Moment und ist noch nicht so richtig überzeugt, in welche Richtung es denn gehen wird. Die Unsicherheit ist sehr, sehr groß, weil wir ja sehen, dass gerade auf der Handelsseite permanent neue Informationen rausgegeben werden. Deswegen ist wahrscheinlich alles möglich. Ich würde aber dazu tendieren, zu glauben, dass, habe das jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, dass der Dollar kurzfristig eher noch zur Schwäche tendieren kann, weil die Fed eben weiter senkt und die Europäische Zentralbank, wie wir eben besprochen haben, voraussichtlich nicht. Jedoch könnte der Dollar dann im Laufe des nächsten Jahres ein bisschen drehen, zumindest, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass Europa schleppend nur im Wachstum vorankommt, dass man den Draghi-Plan nicht umsetzt und all diese Dinge mehr. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Amerikaner doch auf Investitionen achten, dass sie, ja, wie das ja in den Vereinbarungen ist, Kapital anziehen wollen aus dem Ausland. Da mussten sich ja in den Zollvereinbarungen mehrere Länder, mussten sozusagen versprechen, dass sie auch Investitionen in Amerika machen. Dafür muss man dann Dollar haben. Also das spricht dann eher für einen stärkeren Dollar. Deswegen würde ich glauben, dass wir kurzfristig zur Schwäche neigen, längerfristig der Dollar sich aber dann stabilisieren sollte.
Ja, eins dieser Länder ist übrigens Japan. Da gibt es auch Vereinbarungen, wie viel investiert wird in den USA. Und es ist die Woche der Zentralbanken. Das heißt, ich würde gerne noch auch kurz über Japan sprechen, weil wir ja gerade auch im letzten Podcast vor 2 Wochen war die Regierungsbildung noch im ersten Schritt geplatzt. Und es war noch ungewiss, ob denn Takaishi tatsächlich die erste Premierministerin werden würde. Es konnten jedoch andere Koalitionen gebildet werden und sie ist jetzt gewählt. Also die Wahl ist vollzogen. Und wer da nicht zugehört hatte, sie ist eher als sogenannte Taube bekannt. Also der Markt erwartet von ihr tendenziell ein Verfechten niedriger Zinsen. Und nun hat aber ja Japan eigentlich mit dem Zinserhöhungszyklus begonnen. Die Inflation ist auch auf dem Vormarsch. Das ist ja etwas, was jetzt dieses Land lange auch nicht in der Intensität kannte wie die letzten Monate. Und am Freitag ist die Inflation mit 2,9 nach zuvor 2,7 gemeldet worden. Also das würde eigentlich ja eher für ein Fortsetzen der begonnenen Zinserhöhungen sprechen. Aber der Markt glaubt aufgrund der Wahl von Takaishi eher an ein Abwarten bei dem Zinsmeeting, das ist auch 30.10. diese Woche. Wie denkst du, jetzt geht es denn mit der Zinsentwicklung in Japan weiter?
Ja, ganz wichtig wird sicherlich sein, wie auch die Gespräche mit der amerikanischen Administration laufen. Wir wissen ja, dass der amerikanische Präsident gerade auf Asienreise ist. Der Höhepunkt wird dann sicherlich der APEC-Gipfel sein, der ja in Korea, in Seoul stattfinden wird, wo auch der amerikanische Präsident mit dem chinesischen Präsidenten, so wie es im Moment aussieht, zusammentrefft. Er wird wohl vorher in Japan sein und wird Takaishi besuchen. Die Dame ist tatsächlich eine hochinteressante Persönlichkeit, muss ich sagen. Sie ist in ihrer Jugend mit rosa Haaren Motorrad gefahren und hat Heavy Metal gehört. Sie bekennt sich zu einem Vorbild, nämlich Margaret Thatcher, also Thatcherism, das war ja nun nicht so taubenhaft, sondern das hatte da mehr mit Deregulierung und diesen Dingen zu tun. Also wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung die Wirtschaftspolitik denn dann wirklich laufen wird in Japan, wenn sie sich mehr Deregulierung auf die Fahnen schreibt. Auf der anderen Seite ist sie aber da sehr konservativ, was Migration und ähnliche Dinge angeht. Also das wird schon spannend zu beobachten sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie tatsächlich über die Deregulierung geht und die Geldpolitik dann möglicherweise ab Anfang nächsten Jahres die Zinsen weiter anheben wird, weil man eben einfach von diesem ultra niedrigen Niveau ein Stück runterkommen möchte und weil die Inflation auch in Japan nach wie vor zu hoch ist. Ein Phänomen, was wir jahrzehntelang nicht gehabt haben, aber im Moment ist es eben so. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die japanische Notenbank beispielsweise im Januar einen weiteren Zinsschritt nach oben macht.
Ja, der Wechselkurs selbst ist halt auf einem, ich glaube, 35-Jahrestief. Wenn da jetzt keine Zinserhöhung kommt, sieht man jetzt auch nicht unbedingt Argumente, warum er stärker werden soll, der Yen, oder?
Ja, absolut. Also die 10-Jährigen sind ja relativ deutlich gestiegen und ich gehe mal davon aus, dass das kurze Ende, was ja eher die die Währungsparitäten bestimmt, dass dieses kurze Ende auch mitziehen wird. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Bank of Japan da einen Schritt macht.
Ja dann, lieber Uli, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung, Ihnen allen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Danke recht herzlich, alles Gute.